heute machen wir ein Tag Team. Wisst ihr, was Tag Team ist? Tag Team heißt, dass zwei Personen miteinander kämpfen. Spaß. Aber in einer
schauen
Mannschaft.
Mal, wer gewinnt.
Schauen wir mal, wer gewinnt.
Wer das lautere Mikro hat.
Heute geht's. Die Ise und ich, wir werden uns die Sessions sozusagen aufteilen bzw. zusammen machen. Und weil es ein besonderes Thema ist, es geht um Unterordnung.
Halleluja.
Und ich bin einfach froh, dass so viele Leute hier sind, weil da kann ich mal endlich mein Herz ausschütten, was die Ise betrifft und
Halleluja.
Was unsere Ehe betrifft. Das ist mir jetzt einfach genau, ich will das einfach vor Zeugen dann mitteilen und sagen.
Halleluja.
Genau, und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Genau, Unterordnung ist so eine Sache und Unterordnung ist für mich sehr stark auf dem Herzen. Ich habe es auf dem Herzen und ich weiß, die Ise auch. Aber vielleicht habt ihr schon mal von einen Witz. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Ehepaar gehört, die gestritten haben. Soll passieren in einer Ehe. Und das ist so ein bisschen eskaliert und der Mann ist irgendwann mal unters Bett gekrochen. Genau, aus Angst vor der Frau. Und die Frau hat ihn gesucht und irgendwann hat sie ihn gefunden im Schlafzimmer unterm Bett und sagt zu ihm, komm raus und sei keine Memme. Und er hat zu ihm, nein, ich komme raus, wann ich will, weil ich bin der Chef hier im Haus. Das heißt, und was wir darstellen wollen, wir wollen Unterordnung richtig darstellen, okay? Und wir wollen nicht nur über Unterordnung sprechen, sondern wir wollen wirklich Unterordnung leben. Und eine unserer Lieblingsbibelverse, ich nehme da Ise mit rein, bevor es darum geht, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, sagt die Bibel, dass ordnet euch einander unter. Okay, das heißt, es gibt eine gewisse Unterordnung, wo man sich einander unterordnet. Und trotzdem gibt es eine Hierarchie, die Gott aufgestellt hat, was die Ehe betrifft, beziehungsweise was die Beziehung betrifft. Das müssen wir verstehen. Und Hierarchie bedeutet nicht, dass der eine mehr wert ist wie der andere. Es bedeutet einfach, der eine hat eine andere Position wie sein Gegenüber, beziehungsweise sein Ehepartner. Schaut mal, 1. Korinther, soll ich anfangen mit dem Bibelvers oder willst du? Ich darf, danke. Halleluja. Danke, dass du dich unterordnest und mir die Erlaubnis gibst. 1. Korinther 11, Vers 3 steht. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt jeder Frau, aber der Mann. Das Christus Haupt, aber Gott. Okay, hier seht ihr das. Die Sache ist die, dass ich sage immer, wenn ein Mann von seiner Frau Unterordnung einfordern muss, dann stimmt was nicht in der Beziehung. Und es ist auch nicht die Aufgabe des Mannes, Unterordnung von seiner Frau zu fordern, okay? Weil die Bibel, wenn die Bibel davon spricht, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, spricht Jesus bzw. spricht Gott zur Frau und nicht zum Mann, dass der Mann der Frau es sagen soll. Okay, und weil das Ding ist, wenn Mann zu seiner Frau sagt, ordne dich unter, dann hat der Mann direkt hinter ihm einen, der an seiner Schulter klopft und sagt, hey, ich bin Christus, ich bin dein Haupt, ordne du dich mir erst, vielen Dank Schatz, mir erst unter. Okay, das ist immer gefährlich, weil wenn man unterordnet und einfordert. So Ise, jetzt darfst du, ich habe meine Einleitung.
Halleluja, also das ist sein Lieblingsvers. Mein Lieblingsvers ist Epheser 5, Vers 33. Und zwar, jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau wie sich selbst. Hier haben wir schon mal die kleine Voraussetzung, gell? Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Und ich finde es interessant, weil die Welt forciert ja das Romantische und die Welt forciert es mit der Liebe. Und was passiert oft, wenn man verheiratet ist, ist, dass man die Ehrfurcht vor dem Mann verliert, weil man ja endlich seine Schwächen entdeckt hat, was uns ja ein Recht drauf gibt, jetzt hier ein bisschen Verachtung zu zeigen, ein bisschen herablassen zu werden und auch mal Feste anzugreifen, gell? Aber das ist halt nicht biblisch. Das ist praktisch fleischig, das ist unser Ding. Und wir müssen verstehen, dass wir in der Ehe, der Grundgedanke der Ehe ist dienen. Weil wir reflektieren eigentlich Gott, den Vater, Jesus und den Heiligen Geist auch in der Ehe. Und Gott, der Vater und Jesus und der Heilige Geist, die ordnen sich einander unter. Und wie soll ich es anders sagen, als dass mein größtes Vorbild für Unterordnung ist natürlich Jesus. Und du siehst nie, dass Gott den Himmel geöffnet hat, als zum Beispiel die Taufe war, und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, ordne dich unter. Sondern du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann sehen wir im Garten Gethsemane, das Matthäus 26, Vers 36, sagt Jesus zu den Jüngern, in Vers 38 sagt er zu den Jüngern, mein Herz ist tief betrübt. Warum? Weil er wusste, dass er ans Kreuz gehen muss. Und er sagt dann nicht, Vater, weißt du was, bisher war mein Auftrag echt cool, aber so der nächste Step, der passt mir nicht. Sondern warum hat Jesus im Garten Gethsemane gekämpft? Jesus hat im Garten Gethsemane gekämpft, weil sein Herz war, ich werde mich unterordnen und ich werde mich ausrichten nach dem Willen Gottes. Und der Kampf ging darum, dass er den Willen Gottes tut. Aber nicht, weil Gott gesagt hat, du musst es, sondern weil er in seinem Herzen damit gekämpft hat, es tatsächlich zu tun. Jesus hat sich freiwillig untergeordnet bis zum Tod. Ich sage jetzt nicht, ihr sollt dich umbringen lassen, okay? Ja. Es geht einfach nur um das Gedankengut, wie Unterordnung und Ausrichtung eigentlich ist und was für ein Vorbild Jesus dafür ist. Willst du was dazu sagen?
Das war echt gut. Die Sache mit der Autorität, also... Ich bin überzeugt davon, weil es einfach biblisch ist, dass der Mann das Haupt ist der Familie, das Haupt der Frau. Das bedeutet, der Mann hat eine gewisse Autorität über die Frau. Okay? Was bedeutet das? Es ist eine gewisse Hierarchie. Das heißt, wenn Gott, okay, Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau, bedeutet, da ist eine gewisse Hierarchiestruktur da. Was heißt das? Das bedeutet, dass Christus die Autorität dem Mann gibt. Okay? Über die Frau. Das bedeutet aber, wenn der Mann die Autorität nicht so ausübt, wie sie ihm von Christus gegeben worden ist, dann bewegt er sich außerhalb von seiner Autorität und hat keine Gnade mehr dafür. Das bedeutet, ich kann nicht willkürlich etwas meiner Frau, vielen Dank, Halleluja.
Sehen wir gebrechlich aus?
Ich kann nicht willkürlich meiner Frau irgendetwas aufstülpen, weil ich denke, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern ich muss nach dem Vorbild, das Christus für mich auslebt, muss ich meine Autorität ausüben. Wenn ich dann meine Frau sozusagen irgendwie unterdrücke oder meine Frau, keine Ahnung, eingrenze in der Art und Weise, wer sie ist in Christus, dann bin ich außerhalb von meiner Autorität, bin ich in Kontrolle und dann habe ich Verantwortung gegenüber Christus, beziehungsweise muss, wie sagt man, mich verantworten gegenüber Christus. Und das ist unheimlich wichtig für uns zu verstehen, auch als Christen, weil es geht hier nicht, wie diese gesagt hat, es geht ums Dienen und nicht um Unterdrücken. Genau, Autorität bedeutet nicht, dass ich jemanden sozusagen über jemanden Chef bin, sondern Autorität bedeutet, dass ich jemanden so freisetze, das zu sein, wer er in Christus ist. Okay? David ist ein gigantisches Beispiel, nicht als Vater und nicht als Ehemann, okay? Aber als Leiter. Als Leiter ist er ein gigantisches Beispiel, genauso wie Jesus. Jesus hat gesagt, hey, die gleichen Werke, die ich getan habe, werdet ihr tun und noch größere. Und Jesus freut sich, wenn wir größere Werke tun wie er. David war ein Leiter, der einen Löwen getötet hat, okay? Aber er hat die Helden Davids, da war einer dabei, der einen Löwen getötet hat, an einem verschneiten Tag in einer Grube. Das heißt, ein größeres Werk. David hat 200 Philister umgebracht. Hier waren einige, die 800 alleine auf einem Feld umgebracht haben. Was bedeutet, sie haben David, obwohl er die Autorität über ihnen war, hat sie zu etwas freigesetzt, dessen größeres Werk hervorgerufen hat, wie was er getan hat. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Autorität. Deswegen ist Jesus unser Haupt, weil er will, hey, ihr werdet größere Werke tun. Und unsere Aufgabe als Männer ist es, hey, du bist zu mehr berufen, als du jetzt gerade auslebst. Auf geht's. Wie können wir das schaffen? Und nicht, hey, wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Ich mag kein Bier, deswegen kann ich das so sagen. Aber obwohl, manchmal schmeckt es schon. Gell? Die Brüder versuchen mich irgendwie dazu zu bringen, Wulle zu trinken. Halle. Ich weiß, naja, anyways. Was ist das? Und das ist unheimlich wichtig, dass wir das verstehen, weil wir müssen es vor Christus verantworten. Aber wir müssen vor Christus verantworten, auch da, wo wir außerhalb von unserem Autoritätsbereich uns bewegen. Wenn wir denken, die Frau muss uns dienen. Nein. Wir müssen die Frau dahin bringen, dass sie ihr größtes Potenzial hervorruft, Christus zu dienen. Und um das geht's. Um das geht es. Und wenn es auch damit zusammenhängt, dass sie mir Socken anzieht und so weiter, ist okay für mich. Aber
das war ein Spaß. Er hat einen Gutschein, der gilt 10 Jahre für einmal Socken anziehen. Und er weiß immer noch nicht, wann er ihn einlöst. Das ist, glaube ich, 1,5 Jahre alt, der Gutschein. Mhm. Genau. Genau. Ehe ist nicht dazu da, dass wir uns gegenseitig unseren fleischlichen Lüsten dienen, sondern Ehe ist einfach wie das Reich Gottes, ist einfach ein Ort, wo wir uns gegenseitig, so wie es der Hubert gesagt hat, einfach helfen, in die Berufung reinzukommen. Und einfach, sagen wir mal jetzt auch so für die Singles, wenn du mit jemandem zusammen bist und datest und du danach keine bessere Person bist als vorher, selbst wenn du nicht mit der Person zusammenbleibst, dann hast du nichts verloren. Eigentlich sollte das immer so sein, dass wenn du mit einer Person zusammen bist, sei das jetzt ein Date oder eine Freundin oder sonst was, dass sich dein Leben verbessert und ihr Leben verbessert. Und so ist Ehe, dass du dich eigentlich, du gibst dir einen Ring und du sagst, ich werde mein Leben dafür hinlegen, dass sich dein Leben verbessert. Und der andere sagt auch, ich werde mein Leben dafür hinlegen, dass sich dein Leben verbessert. Und darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, jetzt habe ich endlich jemanden, der mir sagt, wie lieb und wie toll und wie schön ich bin. Ich sage euch mal ganz ehrlich, ich habe mir immer gewünscht.
Ich habe mir immer gewünscht. Ich kann mit dem Stuhl darüber gehen, weil ich weiß nicht, wie sich das hier entwickelt, okay?
Klar, gern, Schatz. Genau, ich hab mir immer gewünscht, dass mein Mann mir dann sagt, wie schön ich singe. Der Hörer, ihr mag, wie das Japan singt. Und ich habe die ersten Jahre, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesagt habe, auf jeden Fall habe ich die ersten Jahre, ist ein guter Ort, das mal so rauszulassen. Und ich habe die ersten Jahre immer gehofft, irgendwie, wenn ich vom Gottesdienst heimgekommen bin, dass er irgendwann mal sagt, oh, wie schön, ich singe. Und es kam nie. Und er hat gesagt, weißt du, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich mal in die Nationen reise und dann singt das Japan vor mir und ich predige. Und ich denke so, okay. Warum? Aber das Ding ist, es geht nicht darum, dass er dafür da ist, mich glücklich zu machen und mich zu bestätigen, dass er findet, ich singe schön. Melina findet, ich singe schön, das reicht mir. Und das muss ja gar nicht sein Geschmack sein, wie ich singe. Das wird jetzt vielleicht meinem Ego gut tun, wenn er sagt, ich finde es toll, wie du singst, aber wenn es nie kommt, meine Güte, dann ist es halt so. Aber wir haben so eine Vorstellung, er muss jetzt sozusagen jede Lücke in meinem Leben ausfüllen, jede Unsicherheit bestätigen und so weiter. Er macht das sowieso nicht, weißt du, ich meine. Ich habe ihn deswegen geheiratet, weil er keiner ist, der alles macht, was ich will. Die Münder werden immer weiter auf.
Das muss ich gar nicht.
Genau. Und ich glaube, dass wir verstehen müssen, das Hauptziel in der Ehe ist Einheit. Wenn Jesus den Willen Gottes nicht getan hätte, dann wäre er aus der Einheit gefallen. Und Einheit gibt Autorität und der Feind hasst Autorität. Er hasst die Autorität, die kommt durch Einheit unter Geschwistern, die kommt durch Einheit in der Ehe. Und deswegen bringt er immer wieder Sachen, die uns nerven in der Ehe. Also bei uns ist das nimmer so. Ich kann es dir ganz genau sagen, vor Konferenzen, vor Bibelschulen, vor allem wenn ich predige, wenn ich ein bisschen angreifbarer bin oder so, emotionaler und so. Am Anfang, eine Zeit lang haben wir gesagt, weißt du was, du predigst jetzt einfach öfters, weil bei mir ist dann spätestens am Samstag, oh, da gibt es dann irgendwelche Auf und Ab und so weiter und so fort. Und bei ihm, der kommt einfach ruhiger durch. Genau. Und dass wir das einfach verstehen, dass Angriffe haben oft einfach gar nichts mit dem zu tun, wer er ist oder wer ich bin, sondern einfach mit dem, dass der Feind irgendwas versucht, um unsere Einheit zu stören. Und wenn wir das kapieren, gehen wir mit Streitpunkten ganz anders um. Ich habe mir schon oft, wenn ich zum Beispiel in einem Punkt das Gefühl hatte, okay, da bin ich jetzt wirklich anderer Meinung als er, ich sehe das anders und ich werde jetzt gerade also mächtig ungerecht behandelt. Könnt ihr euch vorstellen, wie grausam der Hirbo hier zu Hause ist, gell? Und habe ich mir einfach gesagt, einfach nur, weil es Konferenz ist, ich warte jetzt, bis die Konferenz vorbei ist und wie ich es dann sehe. Und oft ist dann einfach sowas von rum und egal und lächerlich, dass du einfach merkst, es war einfach nur irgendwas, was der Feind so aufblasen wollte, damit ich sauer bin auf ihn. Weil er, wenn er an unsere Einheit rankommt, unsere Stärke und unsere Autorität anballern kann.
Das Ding ist, wenn zwei Personen zusammenkommen, okay, die sozusagen gefallene Geschöpfe sind. Weißt du, heutzutage ist ja irgendwie in Scheidung einzureichen wegen unüberbrückbaren Differenzen. Hallo? Wenn zwei gefallene Geschöpfe zusammenkommen und heiraten, dann wird es immer unüberbrückbare Differenzen geben. Weißt du, ich meine so, hallo, wir dürfen da nicht irgendwie blauäugig reingehen. Klar kann man sie überbrücken, ihr wisst, was ich meine. Aber das mit der Einheit ist unheimlich wichtig und ich bin überzeugt davon, dass wenn es in der Ehe keine Einheit gibt, wenn es in der Ehe keinen Frieden gibt, ich glaube, dass wir Männer dafür Verantwortung tragen müssen.
Und, Halleluja.
Ich sage euch auch warum. Ich sage euch auch warum. Die Sache ist die, als ihr wisst ja, wer zuerst gefallen ist. Die Frau, okay? Eva ist als erstes gefallen, okay? Adam hat schön zugeguckt und hat dann mitgegessen. Aber als Gott sie gesucht hat, wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat nicht gesagt, Adam und Eva, wo seid ihr? Er hat gesagt, Adam, wo bist du? Du trägst Verantwortung für eure Einheit, du trägst Verantwortung für deine Familie, du trägst Verantwortung dafür, wohin deine Familie hingeht, nicht deine Frau. Und warum? Weil das ist die Autorität, die ich dir gegeben habe. Und das heißt, nimm deine Autorität an und wandel in diese Autorität, die ich dir gegeben habe. Weil dann wirst du gesegnet sein. Und der Mann ist die erste Instanz in der Ehe, der sich verantworten muss vor Gott für die Familie, nicht die Frau. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass der Mann kommt und sagt, hey, was machst du mit den Kindern? Wieso sind die Kinder so? Als allererstes hier, wieso sind die Kinder so? Halleluja. Als allererstes hier, wieso ist der Haushalt so? Als allererstes hier, wieso ist deine Frau gestresst? Als allererstes hier, wieso hat deine Frau keine Zeit, um dir dann Essen zu kochen und so weiter? Weil du bist, als Ehemann sind wir die erste Instanz, die vor Gott verantwortet. Weil das Ding ist, klar, Adam, so sind wir Männer. Was kann ich dafür? Weißt, sie hat ihren eigenen Willen. Die Frau war es. Weißt, das ist das Erste, was er gesagt hat. Aber Gott hat nicht sie beide zur Verantwortung zuerst gezogen, sondern er hat nach ihm gefragt. Und das ist das Erste, was Gott macht. Wenn es in der Familie nicht stimmt, kommt er nicht zur Frau, weil sie möglicherweise die mehr betet wie der Mann. Nein, er kommt, weil er eine hierarchische Struktur akzeptiert und beziehungsweise sie so festgelegt hat, bin ich als Ehemann Haupt der Familie, Haupt der Frau, der Erste, der in Verantwortung steht, um vor Gott meine Familie zu verantworten.
Manche Leute, die haben so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich eine etwas stärkere Persönlichkeit habe. Und vor allem im geistlichen Dienst, da ist es oft so, ja, dass die Frauen die süßen kleinen Mäusle sind, die in der ersten Reihe sitzen, zu ihrem Mann aufgucken, der tolle Pastor ist. Und dann kommt halt was, bei uns steht dann eine auf und dann sagt sie nicht nur, ja, schön, dass ihr alle da seid, sondern dann kommt halt was vom Stapel. Und dann denken viele Leute, die ist eine Rebellion, die hat einen Jezebel-Geist, die kontrolliert und so weiter und so fort. Nee, ich bin das wunderbare Ergebnis einer wunderbaren Ehe mit einem wunderbaren Mann, der sich hundertprozentig nicht kontrollieren lässt. Und der dafür sorgt, dass seine Frau freigesetzt ist, in ihre Berufung zu kommen. Er lässt mich allein in die Nationen reisen, wenn ich es auf dem Herzen habe. Er lässt mich allein Gebetsteam in andere Nationen bringen. Und wenn er das Gefühl hat, ich schaffe zu viel. Gestern habe ich eine Ermahnung gekriegt, als er vom Gerichtssaal-Workshop heimkam, weil da standen noch so Briefumschläge und ich habe so Stempel drauf gemacht, weil ich das Ding endlich erledigt haben wollte. Und er hat mir aber befohlen gehabt, mich auszuruhen. Er sagt, hör auf, Schatz. Ich habe gesagt, du sollst dich entspannen. Und dann habe ich mich untergeordnet. Genau, das Ding mit der Unterordnung, das ist so ein Kampf, weil der Feind die Sachen immer verdrehen will. Das soll für die Frau klingen, wie wenn Unterordnung Sklaverei ist. Aber wenn du dich jemand unterordnest, der dir befiehlt, dich zu entspannen, das geht schon irgendwie, oder? Das kriegen wir doch hin. Stell dir mal vor, dein Mann schickt dich auf ein Wellness-Wochenende und du ordnest dich einfach unter. Halleluja. Jesus hat gebetet in Johannes 17, dass wir eins sind, wie er und der Vater eins ist. So grausam kann es mit der Einheit nicht sein und so grausam kann es mit der Unterordnung nicht sein. Es kann natürlich schon sein, dass wir mal Sachen machen müssen, die uns nicht passen. Genau, aber es geht ja nicht drum. Wir suchen halt nach Selbsterfüllung. Wir suchen nach Selbstverwirklichung, selbst. Aber meine Aufgabe ist auch, ihn freizusetzen, dass er das machen kann, was er machen muss. Und ihr seht hier einen Mann, der gesegnet ist mit einer Frau, die ihn freisetzt, das zu machen, was er machen kann. Er kriegt von mir Bestätigung, er kriegt von mir Lob, er kriegt von mir Anerkennung. Genau.
Jetzt sogar ein gutes Gehalt.
Und genau, und ich mache ihn nicht runter. Und ich gucke mir nicht seine hast du nicht Schwächen? Ich gucke mir nicht seine Schwächen an und hack drauf rum, sondern es ist gar nicht, das ist das Entspannende, es ist gar nicht meine Aufgabe, ihn zu verändern. Du bist sowas von gestresst, wenn du versuchst, so jemanden zu verändern. Du machst dir dein Leben selber schwer, sorry. Gib's auf, du kriegst es nicht hin. Wenn du versuchst, einen Mann zu verändern, stößt du auf Granit. Druck erzeugt Gegendruck. Lernt jedes Kind in Physik oder Chemie oder in irgendwas, gell? Wahrscheinlich Physik. Genau, Druck erzeugt Gegendruck. Versuchst du, einen Mann, der zur Leiterschaft von Gott berufen ist, unter Druck zu setzen, damit er das macht, was du machst, was du willst, dann wird er zur Memme und dann wird er wütend auf dich. Und er spürt das, was nicht stimmt. Und dann wird er entweder ärgerlich und rastet aus gegen dich oder er zieht sich in sein Schneckenhaus zurück und dann sagst du ihm, ja, du erzählst mir ja nie was von deinen Gefühlen. Und warum bist du so? Der ist keine Frau. Du kannst einen Mann nicht zu einer Frau machen. Die setzen sich nicht abends hin und reden mit dir. Zusammenfassung, wie war der Gerichtssäle? Lang, was weiß ich. Wie war der Gerichtssäle-Workshop? Ich glaube, ganz okay. Wie war der Abend bei Gabi und André über Traumdeutung? Ich glaube, das war ganz okay. Wie war der Einsatz in Indien? Oh, ich glaube, das war gut. Und dann hörst du von anderen, boah, das war der Hammer, das war so toll. So, weißt du, so möchte ich es hören dann zwei, drei Mal. Aber das kommt halt nicht und ich werde ihn da nicht hinkriegen, werde es auch nicht probieren. Warum? Weil er ist ein Mann. Wenn ich solche Info will, frage ich eine Frau. Hey, wie war's? Und dann ruft die richtige Frau an und du kriegst so, und dann ist gesagt, boah, das war so stark. Und dann kam die Gegenwart Gottes. Ja doch, das stimmt schon. Genau. Und ich kann nicht versuchen, den Mann so hinzuverdrehen, dass er zu einer Frau wird, sondern ich muss ihn lassen, wie er ist und ihn bestätigen in dem, wie er ist, weil, Überraschung, Gott hat ihn so gemacht. Unterordnung ist kein Ort der Sklaverei. Der Feind möchte, dass wir denken, dass Unterordnung Sklaverei bedeutet, dass Unterordnung Unterdrückung bedeutet und das ist eben genau nicht so. Sonst hätte Gott Jesus unterdrückt. Aber die Liebesbeziehung zwischen Gott und Jesus war so krass, wow, dass er aus Liebe zu Gott ans Kreuz gegangen ist. Hammer. Und sich so untergeordnet hat, weil er gesagt hat, der Plan, den Gott hat, ist besser als mein Wohlfühlgefühl.
Wow.
Als wir noch ganz jung und wild waren hier als Gemeinde, da hatten verschiedene Leute die Offenbarung, dass sie berufen sind, als Märtyrer zu sterben. Und dann habe ich mir überlegt, würde ich so jemanden überhaupt heiraten wollen? Und in meinem Herzen ist es so, wenn es Gottes Berufung für Hirwoje ist und Hirwoje dazu bereit ist, dass er als Märtyrer stirbt, dann sage ich einfach ja dazu. Weil er gehört Gott als erstes. Gott ist sein Herr, ich bin nicht sein Herr. Hirwoje hat es auf dem Herzen, in Nationen zu gehen, die ich auf dem Herzen habe, dafür zu beten und ihn abzudecken im Gebet. Aber er gehört Jesus. Und ich habe in meinem Herzen beschlossen, ich werde nicht rebellieren, ich werde beten. Aber wenn er mal in irgendeiner Nation ins Gefängnis kommt, wenn er mal in irgendeiner Nation irgendwas ist, werde ich im Gebet einstehen. Und sollte ihm irgendwas passieren, werde ich nicht gegen Gott rebellieren, weil Gott ist unser Chef. Verstehst du, was ich meine? Er ist nicht mein. Er ist nicht mein Eigentum, dafür da ist, mich glücklich zu machen. Und Gott ist nicht dafür da, mich bis an mein Lebensende glücklich zu machen, sondern wir sind dazu da, Gott zu dienen und Gott eine Freude zu sein. Amen. Und aus unserer Ehe hervorzubringen, was Gott will, dass unsere Ehe hervorkommt. Und dafür braucht es auch eine starke Frau. Ein starker Mann Gottes wird von einer starken Frau Gottes nicht eingeschüchtert, sondern er fördert es. Amen. Ich weiß nicht, was zu sagen oder so.
Ich weiß, boah, das war echt gut.
Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wovon ich überzeugt bin, was Unterordnung hervorbringt. Weil wir denken, Unterordnung ist gemein und ist. Weil der Feind natürlich möchte, dass wir das denken. Aber Unterordnung bringt eigentlich Stärke hervor. Unterordnung bringt eigentlich Schönheit hervor. Mhm. Unterordnung bringt Ordnung. Mhm. Unterordnung bringt Segen. Unterordnung bringt Zusammenhalt, weil jeder seinen Platz einnimmt. Ich hab ein Mädchen in der Klasse, wenn ich was sage, hat sie immer das Gefühl, sie muss meine Rolle übernehmen, dafür sorgen, dass ich das alles so umsetze. Ich sage zum Beispiel, seid alle leise und dann sind alle leise, also sie, und sie sagt, ihr sollt leise sein. Warum? Weil sie versucht eigentlich meinen Platz einzunehmen. Ich sage immer, hey, ich bin die Lehrerin, vielleicht wirst du eines Tages mal eine, aber jetzt gerade bin ich es noch, okay? Du brauchst nicht meinen Platz einnehmen. Und ich brauche in der Ehe nicht seinen Platz einnehmen. Ja, und was ist, wenn er das Boot zum Sinken bringt? Sein Problem, ist so. Muss er selber was draus lernen. Unterordnung bringt Entspannung. Wenn ich meinen Platz einnehme, bin ich entspannt. Wenn ich seinen Platz einnehme, bin ich gestresst. Kann ich gar nicht. Soll ich jetzt anfangen, die schweren Kisten zu tragen? Oder was weiß ich, was die Feministen da immer alles sagen. Lass dir doch die Türe öffnen im Auto. Ich habe da nichts dagegen. Gut, bei uns macht das einen Knopfdruck, aber... Unterordnung bringt Frieden. Glaubst du, dass Jesus mit Gott jemals darüber gestritten hat, ob er jetzt seinen Wille tut oder nicht? Jesus, das ist seine Grundeinstellung, weil ich werde mich unterordnen. Weil ich es gewohnt war, mich Gott unterzuordnen, war es für mich jetzt gar kein großes Thema, mich hier unterzuordnen, weil das einfach eine Lebenseinstellung ist. Jesus ist nicht dafür da, uns so zu bevollmächtigen, dass wir uns niemand mehr unterordnen müssen. Du wirst dich immer irgendjemand unterordnen müssen.
Amen.
Wir müssen uns in der Ehe gegenseitig unterordnen. Der Mann ordnet sich Christus unter, ich ordne mich ihm unter. Unterordnung ist ein Teil unseres Lebens. du ordnest dich an der Arbeit deinem Chef unter, dein Chef ordnet sich seinem Chef unter. Wenn du ein Problem hast mit Unterordnung, lebst du unglücklich. Mhm. Und wenn du verstehst, dass Unterordnung ein Segen ist, bist du in Frieden. Ich bin an der Schule im Natürlichen nicht der Chef. Wenn die Rektorin was sagt, dann ordne ich mich dem unter, weil ich dann Frieden habe. Was soll ich gegen eine Person kämpfen, die über mich gesetzt ist? Dann komme ich aus einer göttlichen Ordnung raus. Was soll ich gegen ihn kämpfen, wenn Gott ihn gesetzt hat? Dann komme ich aus der göttlichen Ordnung raus. Unterordnung bringt Durchschlagskraft. Warum? Wenn wir eins sind, können wir 10.000 schlagen und jeder Einzelne nur 1.000. Unterordnung bringt Genuss. Ich kann mein Leben ganz anders genießen. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich habe mir mal vorgenommen zu fasten. Der Hirwe guckt mich an und sagt, weißt du was, ich glaube, du solltest das nicht machen. Ich hatte halt das Gefühl, okay, ich habe jetzt Gott versprochen, ich faste, jetzt muss ich fasten. Und ich habe im Alten Testament, vielleicht habt ihr das, seid ihr schon mal drauf gestoßen, echt eine Bibelstelle gefunden, wo steht, dass der Ehemann die Vollmacht hat, die Ehefrau aus einem falschen Gelübde zu fasten, zu befreien. Und wisst ihr was? Ich habe es angenommen. Ich glaube, ich habe es gleich gefeiert mit einem Stück Schokolade. Ich sage, die Unterordnung bringt Segen. Wenn er merkt, dass ich mir eine Last auflege, die zu schwer ist, dann sagt er, vergiss es, Schatz, das ist jetzt einfach, das muss jetzt nicht sein. Verbessert die Lebensqualität. Und Unterordnung ist einfach was vom Thron Gottes kommt. Das heißt, wenn Unterordnung in mein Leben fließt, fließt eigentlich lebendiges Wasser in mein Leben. Das ist eine Lüge zu sagen, dass man hat so das Gefühl wie Unterordnung, das tötet was in mir ab. Das ist eine Lüge vom Feind. Unterordnung macht dich zu einem bewässerten Garten. Ich glaube, das ist auch das, was Salomo irgendwo sagt. Meine Geliebte ist wie ein bewässerter Garten. Das Wasser kommt vom Thron. Und wenn wir sagen, ich ordne mich nicht unter, dann ist es wie wenn wir einen Zaun aufstellen und nicht erlauben, dass dieses Wasser durch unseren Mann zu uns fließen kann. Genau. Und Unterordnung bringt jeden in seine volle Berufung. Du sagst jetzt, okay, aber mein Mann ist kein Christ oder mein Mann lebt nicht wie Christus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch die Zeit haben, darauf einzugehen. Sollen wir da noch was dazu sagen?
Go ahead, I don't know.
Genau, ich finde es voll interessant. Also es gibt viele, viele Frauen, die aufgrund von ihrer Unterordnung richtig Sachen bewegt haben. Eine Frau natürlich ist hier Esther, ich liebe natürlich Esther. Und Esther hat es geschafft, sich in Sachen einzufügen. Wenn es meiner Tochter passieren würde, sie wird ins Harem vom König, von dem heidnischen König. Weißt du, wie ich meine? Krasse Sache. Aber das war alles Teil vom Plan Gottes. Und es gibt bestimmte Dinge, gegen die kannst du nicht rebellieren, die kannst du nicht umschmeißen, die kannst du auch mit Fürbitte nicht kippen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist Gott zu vertrauen und dein Schicksal in Gottes Hände zu legen. Und das ist das auch, was Mordechai gemacht hat. Er hat Esthers Schicksal in Gottes Hände gelegt. Sein Traum für Esther war hundertprozentig nicht, dass sie mal Königin wird. Sein Traum für Esther war hundertprozentig mal, dass sie einen Juden heiratet und nach jüdischen Bräuchen ihre Kinder erzieht. Und jetzt hat sie hier diesen Oberheide, den Heiden aller Heiden, den sie heiratet. Und er gibt ihr Tipps, wie sie es machen kann und wie sie sich unterordnet. Als erstes unter Gott und als zweites unter den König. Bis hin, dass sie ihr Leben riskiert. Und dann hat sie sich als erstes unter Gott untergeordnet und hat 3 Tage gefastet und ist zum König gegangen in einer Haltung der Unterordnung und hat für ihre ganze Nation Errettung bewirkt. Das gleiche ist die Bathseba. Bathseba war eine von vielen Frauen von David. Das wäre jetzt nicht meine Traumposition im Leben. Ich möchte nicht mit Bathseba tauschen, aber Bathseba war eine gottesfürchtige Frau und wo es um das Schicksal der Nation ging und David nicht rechtzeitig das Königtum an Salomo abgegeben hat, hat Bathseba das Wort ergriffen und ist unterwürfig zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, hey, hättest du nicht eigentlich Salomo einsetzen sollen, weil das prophezeit wurde über ihm, dass er König sein soll über Israel. Und sie hat das Schicksal der Nation gewendet, als jemand mit einem Ahab-Geist, mit einem Isabel-Geist versuchen wollte, die Nation zu leiten. Hat sie mit Unterordnung und mit Ausrichtung es geschafft, dass die richtige Person in Herrschaft kam. Und danach hören wir nicht viel von Bathseba. Eine andere Person, die ich voll mag, ist die Jael. Und ihr wisst ja, dass Sisera, dass Deborah und Barak haben gegen Sisera gekämpft und wollten ihn umbringen. Und Jael hat ihm gesagt, komm in mein Zelt, Sisera, komm in mein Zelt, ich gebe dir ein bisschen Milch, du kannst dich bei mir ausruhen. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihm einen Zeltpflock durch den Schädel gebohrt. Komm, hey, lass uns hier mal ein paar Heldinnen feiern heute Morgen. Jetzt muss man das nachher rausschneiden. Genau, und das Ding ist, das war eine Frau mit Weisheit, die für eine ganze Nation den Sieg errungen hat. Und es war einfach eine Frau, die Gottesfurcht hatte und die gecheckt hat, die klar war im Kopf. Und als ihre Stunde gekommen war, hat sie gemacht, was sie machen musste, in Weisheit und hat einfach das Schicksal der Nation geändert. Ich weiß zum Beispiel von Schondorf, da wollten, ich weiß nicht mehr, wer wollte da einfallen? Keine Ahnung, irgendwelche Feinde, Franzosen?
Bestimmt Franzosen.
Ich glaube, es waren die Franzosen damals, die einfallen wollten, Schondorf einnehmen. Und die Männer haben gesagt, wir können uns nicht verteidigen, lassen wir's. Und dann haben die Frauen die Männer eingesperrt ins Gefängnis und haben denen gesagt, und wir wollen, dass unsere Stadt verteidigt wird. Und ich glaube, sie haben selber die Stadt verteidigt. Oder irgendwie
an die
so.
Geschichte kann ich mich nicht mehr erinnern.
Die Geschichte hat die Pams letzte Mal erzählt.
Ja, ich weiß aber.
Hast du die Geschichte genau?
Der Ritter Metlach, der schon noch überfallen wollte.
Der Ritter Metlach wollte.
Die Frauen haben, um die Stadt zu schützen, die Männer dann im Rathaus eingesperrt, die Türen abgeschlossen und den Schlüssel weg. Und so konnten die halt immer die Männer nicht angehen.
Jetzt musst du es nochmal erzählen.
Ich muss es nochmal erzählen, ich ordne mich unter, genau. Genau, also die. Aha. Genau, die Männer wollten die Stadt ausliefern, als der Ritter Metlach Schondorf angegriffen hat. Und die Frauen haben die Männer eingeschlossen, damit die Männer das im Rathaus, damit die Männer das nicht machen können. Und dadurch wurde dann Schondorf sozusagen gerettet und die konnten die Männer nicht kriegen. Ist richtig?
Sehr gut zusammengefasst, Schatz.
Das ist, wisst ihr, wie ich meine? Die Weisheit von den Frauen wird immer noch gebraucht. Und deswegen gibt es heute auch die Clara Künkelin-Halle, weil die, glaube ich, war die leitende Dame, die das Ganze eingefädelt hat. Und die haben ihre Männer gerettet und die Stadt gerettet und so weiter. Ist doch irgendwie schon cool. Kannst du noch was dazu sagen? Ne?
Ja,
bevor ich mich hier.
Ich kann was sagen, wenn du magst.
Du darfst.
Unterordnung, was bei Unterordnung zum Beispiel auch sehr wichtig ist, ist, ich glaube wirklich, dass Unterordnung notwendig ist für Beförderung. Okay, um sozusagen befördert zu werden, egal ob im geistlichen Raum, egal ob im natürlichen Raum. Jemand, der sich nicht unterordnet, willst du gar nicht befördern. Wenn sich jemand dir nicht unterordnen kann, willst du ihn nicht als Chef. Wenn du jemanden beförderst, der sich dir nicht unterordnen kann, wirst du nur Probleme haben. Und ich persönlich glaube wirklich, dass jemand bei einer Unterordnung bedeutet, dass du auch korrekturfreudig annimmst. Jemand, der Probleme hat mit Korrektur, wird bei Beförderung in der Regel sterben, weil er damit nicht umgehen kann. Egal in welche Richtung. Nehmen wir zum Beispiel eine Armee oder so, wenn sich jemand nicht unterordnen kann. Okay, Korrektur nicht annehmen kann, wird Beförderung ihn umbringen. Und weil es einfach nicht gesund ist für diese Person. Und ich glaube, eine der Sachen ist einfach, dass wir Männer müssen bereit sein, Korrektur anzunehmen, uns unterzuordnen. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Die Sache ist die, dass wir Männer oft sehr gut sind in Kritisieren. Aber unsere Aufgabe ist nie zu kritisieren. Unsere Aufgabe ist es nie zu kritisieren, auch wenn es sehr einfach aus unserem Mund rauskommt. Aber wir sind eigentlich gar nicht dafür geschaffen zu kritisieren. Unsere gefallene Natur ist dafür da zu kritisieren oder sie möchte kritisieren. Aber schaut mal im Epheser 5, Vers 25 bis 29. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Okay, das hat Isa schon gesagt. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Schaut mal, Jesus hat die Gemeinde nicht kritisiert, sondern durchs Wasserbad des Wortes hat er sie erlöst. Das heißt, wenn du, einfach kleine Beispiele, wenn du ein Problem hast mit deiner Frau, mit dem Gewicht deiner Frau, dann tust du das nicht kritisieren, sondern eine Lösung finden, die ihr gemeinsam hervorruft. Versteht ihr das? Oder wenn du ein Problem hast, kritisierst ihre Erziehungsmaßnahmen. Nein, 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 dann ist es nicht, dass wir sie kritisieren sollen, sondern mit Lösungen kommen sollen. Niemand braucht Kritik. Das war am Anfang, ich war ziemlich schnell in Kritisieren, okay? Weil du siehst Fehler, was sagst du? Sprich's an. Ja, und dann sagt diese, ja, wie soll ich es besser machen? Keine Ahnung, mach es einfach besser, okay? Weißt du? Genau. Und so sind wir einfach oft, weil es so einfach ist, weil wir denken, hey, das ist ihre Aufgabe. Nein, 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 es ist unsere Aufgabe. Wenn du ein Problem hast mit dem Gewicht deiner Frau, dann ist es nicht deine Aufgabe zu kritisieren, deine Aufgabe ist es, Lösungen hervorzubringen, die sie erhöhen. Wenn du Probleme hast mit ihren Erziehungsmaßnahmen, nicht kritisieren, sondern Lösungsmaßnahmen kommen, die, bei denen du hilfst. Wenn du Probleme hast mit ihrem Kleidungsstil, nicht kritisieren, Komm mit Lösungsmaßnahmen. Lösungsmaßnahmen, okay? Halleluja. Ich habe gemerkt, das wirkt.
Amen.
Wenn du Probleme hast, wie sie ihren Haushalt macht, kritisier nicht, komm mit Lösungsvorschlägen, bei denen du hilfst. Wenn du ein Problem hast, wie sie ihre, was für eine Laune sie hat, dann kritisier nicht, komm mit Lösungsvorschlägen und Lösungsmaßnahmen, bei denen du hilfst, damit ihre Laune verbessert wird. Schokolade, hier. Ich habe immer nur ein Problem, wenn Dolomiti zumacht, weißt du, ich meine so. In der Phase der Winterzeit würde ich auch zu Dolomiti nach Italien fahren, nur um die Laune zu verbessern. Okay. Wenn du ein Problem hast, wie sie ihre Zeit einteilt, kritisier es nicht, komm mit Lösungsmaßnahmen, bei denen du hilfst. Wenn du Probleme hast, dass sie zu viel Geld ausgibt, komm mit Lösungsmaßnahmen, nimm ihr die Karte weg, okay? Halleluja. Und das ist das, was wir verstehen müssen, weil Jesus hat seine Gemeinde heute, wie sie aussieht, ist nicht so, wie Jesus es sich vorstellt. Und Jesus kommt nicht mit Kritik, Jesus kommt mit Lösungsmaßnahmen, wo er selber einschreitet und sie erhöht. Und das sind wir. Das sind wir Männer. Und wir kommen oft mit Kritik. Aber die Sache ist die, dass wir auch unsere Autorität da auch einnehmen müssen. Was bedeutet, wir lassen oft laufen. Wir lassen die Frau machen. Und dann siehst du, das ist das, was du oft siehst, ist, dass da bin ich immer ein bisschen so kritisch, okay? Ich weiß, dass, sag mal, Kinder von 0 bis 6 sind sehr muttergebunden. Diese Kind-Mutter-Diade, die ist sehr wichtig für Kinder, das verstehe ich. Aber wenn Kinder schon 14, 16, 18 werden und ihr Hauptansprechpartner in der Familie ist die Mutter, dann weiß ich, dass der Mann seine Autorität nicht eingenommen hat. Weil er es einfach laufen lässt. Und dann siehst du oft einfach so Grüppchen sich bilden, dass die Mutter mit den Kindern gegen den Vater. Der Vater frustriert, hat keine Lust, kein Bock, gar nichts. Aber das Problem ist nicht die Familie, das Problem ist in der Regel, weil immer als Erster wird zur Verantwortung gezogen, der Mann nimmt deine Autorität ein. Weil du wirst verantworten müssen vor Gott als allererstes und sei nicht wie Adam und sag, Eva war's. Weil das nimmt er nicht an als Argument. Christus sagt, hey, ich habe die Autorität gegeben, was machst du damit? Lösungsvorschläge hervorbringen. Und deswegen ist es so wichtig, als Ehefrau sich unterzuordnen. Genau. Egal, so die Ise sagt es immer wieder, sagst du das eigentlich immer wieder? Ich hoffe, du hast die gleiche Meinung noch immer. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe, wo sie denkt, das ist, ja, ist keine gute Entscheidung, dann wird sie trotzdem mit mir mitgehen. Und wenn ich den Kern dann in Misthaufen fahre, dann wird sie nicht aussteigen und sagen, Sis, ich hab's dir gesagt, ne, sondern gemeinsam mit mir wird sie den Kahn rausschieben. Amen. Weil unsere erlöste Natur ist nicht dafür da, zu kritisieren, sondern zu erhöhen, zu vergeben, Lösungen hervorzubringen, unterstützen und einfach zu stärken. Und das ist unheimlich wichtig. Aber da müssen wir Männer verstehen, was Unterordnung ist, korrigierbar sein und die Autorität, die uns gegeben ist, auch annehmen und sie nicht willkürlich umsetzen sozusagen bei unserer Familie, dass die alle uns dienen müssen. Nein, 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 unsere Aufgabe ist es in erster Linie, hey, wie sieht es eigentlich aus? Ist Christus noch immer Nummer eins in deinem Leben? Siehst du, was Jesus mit dir vorhat? Hey, ich habe dich geheiratet, ich habe dich sehr gerne zu Hause, hey, aber ich weiß, du bist zu den Nationen berufen. Hast du da noch Visionen? Ist das noch in dir oder hast du das irgendwie verloren? Lass uns das entfachen, auch wenn ich dich gerne bei mir hätte, weißt du, ich meine so? Das ist jetzt gerade bei mir. Die Ise ist in den Schuldienst gegangen. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte so, halber Tag, was? 3-4 Stunden vormittags weg. Die Ise ist den ganzen Tag weg, Mann. Manchmal so, ganzen Tag, Vorbereitung und so weiter. Klar, das ist jetzt die Anfangsphase, die muss da wieder reinkommen. Aber, hey, die Ise ist nicht da. Ich bin alleine zu Hause. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist. Ja, und das ist wirklich, wir sind jetzt... 37 Jahre verheiratet, 12 Jahre verheiratet, 12 Jahre verheiratet und 12 Jahre waren wir zusammen sozusagen. Wisst ihr, wir waren eine Einheit zu Hause. Weißt du, ich meine, so, die Ise war in der Regel im zweiten Raum, in ihrem Büro, ich in meinem Büro. Und wenn wir kommuniziert haben, weißt du, haben wir uns E-Mails geschrieben. Weißt du? Nein, aber das war so irgendwie, hey, ich hab Freude gehabt, einfach mal in ihr Zimmer reinzugehen, einfach einen Kuss auf ihre Stirn oder auf ihre Haare und wieder rauszugehen. Und jetzt gehe ich rein, da ist leer. Also, aber ich weiß, ich muss in die Schule. Das Problem ist, ich habe kein Auto. Ich muss sogar durch den Regen laufen, weißt du, mein Sohn? Ich komme mir vor wie ein 14-Jähriger jetzt. Demnächst kommt das Trampen wieder dran. Nein, aber ich weiß, zu dem ist sie berufen. Aber ich weiß auch, Ise, pass mal auf, wenn das Königreich Gottes wieder aus dem Blickfeld kommt, dann kicke ich dich raus aus der Schule. Nicht die Rektorin, sondern ich gebe dir eine Kündigung. Warum? Es geht ums Königreich. Auch wenn wir weniger Geld dann im Geldbeutel haben, das ist mir egal. Es geht ums Königreich. Meine Aufgabe ist nicht, dich zu befördern, dass du mehr Geld verdienst. Meine Aufgabe ist, dich zu befördern, dass du, wenn du vor den Thron kommst, vor ihm zur Rechenschaft gezogen wirst, dass er zu dir sagen kann, guter und treuer Diener, du hast einen tollen Mann gehabt, der hat dir super geholfen. Halleluja, du hast gepackt. Und das will ich sehen, das will ich hören. Dafür bin ich da. Dafür bin ich da. Und alles andere ist ein angenehmer Zusatz. Die Ehe, die Freundschaft und alles, was dazu gehört, unser Kind und wir als Familie, ist ein fantastischer Zusatz. Aber meine Aufgabe ist es, Christus in ihr noch viel größer zu machen, als er jetzt schon ist.
Drei Minuten.
Genau, was kannst du was in drei Minuten sagen?
Ja, klar. Das wird vielleicht länger, aber macht ja nichts. Ja. Nee, genau, also einfach mit dem verheiratet einfach auch sein mit jemandem, der nicht errettet ist. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, das auch anzusprechen. Wir müssen verstehen, dass Jesus ist unser Freund, aber Jesus ist unser Herr. Und das kann für einen Mann, dessen Frau mitten in der Ehe plötzlich errettet wird, sehr komisch und bedrohlich wirken. Ich weiß, dass es auch Männer gibt, die einfach eifersüchtig sind auf Jesus. Aber das Ding ist, wenn du deinen Mann behandelst, so wie Jesus es sagt, dass du ihm gegenüber Respekt zeigst, dass du dich um den Haushalt kümmerst, dass du dich um die Kinder kümmerst, dass du einfach deinen Part tust, und auch einfach ihm gegenüber dich korrekt verhältst. Also Unterordnung bedeutet nicht, dass er den Platz Gottes einnimmt, dass er dir verbieten kann, dass du zum Gottesdienst kommst, dass er dir verbieten kann, dass du deine Bibel liest, dass er dir verbieten kann, dass du betest oder solche Sachen. Mhm. Ich weiß, es gibt jetzt ganz überzogen irgendwelche Frauen, die von morgens bis abends beten und gar nichts mehr zu Hause machen, und das ist was anderes. Ich spreche jetzt einfach mal davon, dass du deinen Platz zu Hause einnimmst und ihn mit Respekt und Liebe behandelst, auch wenn er vielleicht, du denkst, das hätte er jetzt nicht verdient oder sowas. Aber du bist ja einfach Christus. Du für ihn. Du dienst ihm, auch wenn er daneben ist. Weil Christus dient uns, auch wenn wir daneben sind. Aber ich möchte euch das einfach sagen. Der Mann hat nicht die Autorität über die Frau, die Gott hat. Der letzte Herr ist Jesus Christus. Und das Hauptvorbild da für mich ist einfach die Polly Smith Wigglesworth. Das ist die Frau von Smith Wigglesworth. Der war ein mächtiger Glaubensheld, kann man einfach sagen. Im 19. Jahrhundert? Also,
nee, 20.
Im 20. Genau. Und er hat extrem viele Zeichen und Wunder gewirkt. Das ist eine super faszinierende Figur, die mal sein Leben zu studieren. Und sie war errettet, er war errettet. Er hat sie mal so erlebt, wie sie errettet wurde und wie sie gepredigt hat. Und so, er fand sie toll. Die haben geheiratet. Und er hat es einfach dann am Anfang so gesehen, dass sie halt predigt und er dann sich um die Fische kümmert. Und dann wurde er mit dem Heiligen Geist okay, dann gab es irgendwann eine Phase, er hatte ein Klempner-Business, und durch sein Klempner-Business, das ging so gut, dass er immer weniger Zeit hatte für Gott und er wurde immer kühler für Gott. Und sie wurde so, je mehr er kühl wurde, wurde sie heißer. Und ich glaube, das ist das, wo wir aufpassen müssen, dass wenn unsere Ehemänner vielleicht anfangen, an Hitze im Herrn zu verlieren, ist es nicht unsere Aufgabe, sie hin und her zu schubsen, sondern unsere Aufgabe ist es, selber heißer zu werden. Und im Endeffekt war es so, er hat ihr sogar verbieten wollen, in Gottesdienst zu gehen. Er hat ihr verbieten wollen, bis spät in die Meetings zu gehen. Und sie war ihm einfach nur ein Segen. Und es gibt Geschichten, dass er ihr die Schuhe versteckt hat, damit sie nicht in die Meetings gehen kann. Dass er ihr die Jacken versteckt hat, dass er alles gemacht hat, dass sie nicht in die Meetings gehen kann. Und an einem Tag hat er sie zum Beispiel rausgeschmissen, und dann kam sie durch die Hintertür wieder rein und war fröhlich, hat gelacht und war weiter nett zu ihm. Manch eine würde dann ausflippen, genau. Und einmal hat er sie die ganze Nacht rausgesperrt und hat sie vor der Türe warten lassen. Und sie stand die ganze Nacht draußen, hat sie nicht reingelassen. Und kam rein und hat ihm sein Lieblingsfrühstück gemacht. Und dann ist er auf sein Angesicht gefallen, hat Buße getan und ist zu einem extrem heißen Erweckungsprediger geworden, über den noch heute die Menschen sprechen. Aber wisst ihr, was ich meine? Wir denken manchmal, dass wir die Männer hinkriegen, indem wir ihnen alles sagen, was bei ihnen nicht passt. Und ich glaube, die Polly hätte einiges zu sagen gehabt. Aber sie hat gesagt, okay, dass der errettet wird, dass der Gott nachfolgt, dass er wieder sein Feuer für Gott kriegt, das ist Gottes Sache, das kann ich nicht machen. Alles, was ich machen kann, ist meinen Platz einnehmen und ihm ein Segen sein. Und das ist Unterordnung, das hat Frieden gebracht, das hat Wunder hervorgebracht und das hat einen mächtigen Mann Gottes hervorgebracht. Ja, okay, also einfach der Feind will dir sagen, Unterordnung macht dich, lässt dich schwach wirken. Unterordnung, da bist du bist der Depp, wenn du dich unterordnest. Du bist einfach nur der kleine Dummi und das stimmt nicht. In Unterordnung liegt Autorität. Und Jesus hat sich untergeordnet unter den Willen Gottes und er ist erhöht worden und hat einen Namen über alle anderen Namen. Amen. Dass im Namen Jesus sich jedes Knie beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass er allein der Herr ist. Warum? Weil er sich ausgerichtet hat und untergeordnet hat und sein Leben nicht geliebt hat bis zum Tod.
Amen.
Und wenn wir unsere Leben neu hinlegen, wenn wir uns neu ausrichten, haben wir die krassen, coolen, starken Ehen, die einfach dem Reich Gottes und Gott und unserem Erretter Ehre bringen. So, ich glaube, jetzt ist alles aus.
Amen.
0000. Wir wollten euch Zeit geben, Fragen zu stellen, aber
gut.